Was sind deine Top 5 Games? Das ist eine Frage, die jeder und jede von uns mal gestellt bekommen hat und es wird mal an der Zeit, dieser Frage auch wirklich auf den Grund zu gehen. Ich mache heute den Anfang mit meinem Gast. Wer das ist und vor allem, welche Spiele er mitgebracht hat, das sehen wir nach diesem kurzen Intro. Moin, hallo und herzlich willkommen zu GameStar Talk. Mein Name ist Ilias und an meiner Seite habe ich einen Menschen, den ich schon seit Ewigkeiten sprechen wollte. Und jetzt mache ich das einfach im Rahmen einer Sendung, weil warum nicht? Hi Budi.
Yeah, was geht denn hier erst, ne? Schönen guten Tag alle zusammen. Hallo, ich freue mich.
Ja, ich freue mich auch. Schön, dass du die Zeit gefunden hast und ein bisschen über deine Favorites sprechen möchtest. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was du so zu erzählen hast. Aber vor allem, wie geht's dir? So,
Dankeschön.
Bevor wir
Dankeschön.
Da so direkt einsteigen.
Mir geht's gut, Dankeschön. Bin seit langem sehr stabil und das ist sehr gut. Und ich freue mich, dich wieder zu sehen und dich wieder zu hören, Mann. Und ich weiß nicht, wie lange der Podcast gehen soll. So roundabout 22 Stunden, glaube ich.
Ja, ich glaube
am
auch.
Stück jetzt einfach uns austauschen über die ersten Spiele jeweils und dann 5 hast du vor, ne? Also 5 mal 22 Stunden.
Ich hab dir schon vorhin gesagt, wir machen Free Flow, wir gucken einfach, wohin die Reise geht und dann schauen wir, wo wir am Ende landen.
Ich freue mich sehr, ja. Ich freue mich sehr. Geht's dir auch gut, Mann?
Mir geht's soweit ganz gut. Ich bin happy, dass wir das hier schaffen. Ganz kurz für die Leute da draußen, was haben wir hier eigentlich vor? Das habe ich kurz erklärt. Das kann man sich im Grunde vorstellen wie ein Interview-Podcast. Ich habe hier coole Leute am Start, die interessante Sachen im Gaming-Bereich machen und potenziell auch noch coole Spiele gespielt haben, die sie bewegt haben, die sie beeinflusst haben vielleicht in ihrer Arbeit. Und Budi zählt da mit dazu. Budi, kannst du dich auch noch mal kurz vorstellen für die zwei Leute, die dich nicht kennen?
Hallo, liebe Leute, mein Name ist Daniel Budimann. Ich bin seit ungefähr 20 Jahren im deutschen Medienzirkus unterwegs. Mal als derjenige, der das Zirkuszelt aufgebaut hat, mal als Getier, was in die Manege geführt wird, mal im Publikum. Ich glaube, ich habe mit diesen 20 Jahren fast alle Positionen des Zirkuszeltes durchgemacht. Ich würde nicht sagen bestanden. Das hoffe ich innerhalb der nächsten 20 Jahre erlebt zu haben. Ein großer Schwerpunkt, eigentlich die Basis war immer die zwischenmenschliche Kommunikation und die Regelsysteme dahinter. Ich liebe irgendwo Regelsysteme. Also auf Basis welcher Regeln kann ich mich mit Menschen unterhalten oder mit ihnen spielen. Ich liebe Videospiele und das ist so, glaube ich, der Grund, warum ich auch von dir eingeladen wurde, Ias. Unter anderem.
Absolut. Ich liebe unsere Gespräche, die wir über Games führen und du hast meiner Meinung nach auch so einen ganz besonderen Geschmack, was Games angeht, eine ganz eigene Perspektive, die ich sehr mag und schätze und deswegen bist Dankeschön. Du mir mit als Erster eingefallen. Ja, lass uns gerne direkt mal reinstarten. Du hast mir 5 Spiele mitgebracht. Bevor wir jetzt in das erste reingehen, war es schwer für dich, diese Auswahl zu treffen, weil ich jetzt schon geplant habe, mit anderen Leuten das auch noch zu machen und das Feedback bisher, oh fuck, nee, Moment, ich brauche mindestens eine Woche Zeit, um dir eine Auswahl zu schicken. Wie war's bei dir?
Bei mir ging das relativ schnell, weil die Titel oder die Themen, die ich dir genannt habe, sind fast die einzigen, die ich in der letzten Zeit gespielt habe. Ich habe in meinem Leben verdammt viele gute, sehr geile Games gespielt. Da können wir auch gerne noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Ich habe schon so meine Genre-Lieblinge, wo ich tiefer reingegangen bin. Aber inzwischen als dreifacher Vater, wir sind zu 5 zu Hause. Ey, es ist so klischeehaft, wie man das sich denkt, aber mir fehlt tatsächlich die Zeit zum Zocken. So, ne? Also auch diese Muße zu haben, irgendwo dann in andere Welten reinzugehen, auch sich da drin noch fallen zu lassen und dann auch zu verweilen, die war in den letzten 12 Jahren halt eher selten. So, ne? Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Und beruflich hat sich das bei mir halt dann auch geändert. Und daher war es leicht, ich sag mal, die Auswahl der Top 5 zu treffen. Wenn du mich gefragt hättest, welche Spiele auf meinem Pile of Shame, meine 5 Pile of Shamesten Titel gewesen wären, dann hätte ich dich in 2 Jahren, glaube ich, wieder kontaktiert. Ja, die ist sehr lang, diese Pile of Shame.
Wie ist denn dieser Wandel so für dich? Das hast du ja kurz beschrieben gerade. Ich habe dich auch so tatsächlich kennengelernt als damals Moderator Game One, sehr viel redaktionell gearbeitet, auch bei Rocket Beans TV, bei Game Two. du hast es gerade beschrieben, es ist immer weniger geworden, du hast immer weniger Zeit, Videospiele zu spielen, du beschäftigst dich aber weiterhin mit dem Medium und hast vor allem auch Lust, weiter aktuell zu bleiben und dich immer weiter zu bilden. Wie nimmst du bei dir selbst diesen Shift wahr von Alltagsgeschäft hin zu schon fast Enthusiasmus-Ding? Und halb Job noch so. Verstehst du, was ich meine?
Ich verstehe, was du meinst. Also ich glaube, es ist ganz runterzubrechen. Ich liebe Videospiele, aber nicht zwingend die Produkte. So, ne? Also die Produkte, da sollten die Personen drüber sprechen, die es wirklich spielen, wirklich fühlen und sich auch die Zeit dafür nehmen können. Unabhängig, ob das jetzt beruflich ist oder privat. Und das habe ich halt auch schon zu Game One-Zeiten. Gut, da habe ich sehr viel gespielt. Aber auch zu Game One-Zeiten hatte ich auch eine andere Arbeit. Ne? Also das heißt, meine Arbeit war dann zum Teil auch hinter der Kamera und eben dann auch keine klassische redaktionelle Arbeit mehr, sondern dann schon irgendwo in Richtung Business Development oder so ein Kram. Ne? Also es gab so verschiedene Aspekte davon. Was mich seit jeher begleitet ist, und das mache ich mit jedem Spiel immer noch, das ist so ein bisschen diese eigene Analyse, ist die Welt und vor allen Dingen sind die Spielregeln glaubwürdig, sind die in sich geschlossen schlüssig. Und dann gibt es ja noch diesen wunderbaren größeren Bereich, der sich Game Studies nennt, also der irgendwo angedockt ist an die Soziologie, / Psychologie zum Teil, ne? Und da habe ich halt unglaublich gerne hingeguckt, denn, und da komme ich so einen kleinen Schwenker rein, die Spiele, die mir immer am meisten Spaß gemacht haben, waren immer Games, die irgendeine Form von Cooperative Gameplay haben. Also wo wirklich zwischenmenschlich agiert werden soll, / muss, es motiviert wird. Competitive Games fand ich immer geil. Also ich habe eine E-Sport-Geschichte, sag ich mal. Da komme ich auch ursprünglich her. Und von daher so die ganz großen RPGs, da habe ich eh immer irgendwie die Geduld verloren. Unabhängig davon, wie geil die Geschichte zum Beispiel ist. Mhm. Also ich beiß mir immer noch in den Arsch, dass ich Red Dead Redemption immer noch nicht gespielt habe. So als ein Beispiel, als einer oder The Witcher. Habe ich nicht geschafft so, ne?
Ich fühle das. Sowohl, ja. Doch Red Dead Redemption habe ich tatsächlich geschafft. Witcher 3, nee. Da habe ich einmal auf die Map geguckt und ich habe einfach Angstzustände bekommen. Ist einfach too much. Vielleicht ist es auch nicht mein Genre. Ist aber auch egal, es soll gar nicht so doll um mich gehen. Du hast gerade Cooperative Gaming kurz in den Raum geworfen und da fällt mir direkt das Spiel ein, das du hier ganz oben mit aufgelistet hast. Finde ich super spannend, weil ich das unbedingt spielen will seit Monaten. Habe es immer noch nicht geschafft, deswegen freue ich mich mehr darüber zu hören von dir. Und zwar ist das Valheim.
Ja, Mann, ey, Valheim. Ich habe das gesehen schon in den Trailern und habe gedacht, okay, das wird geil. Und dann habe ich irgendwie Berichte darüber gelesen. Dann das wurde von verschiedenen Expertinnen und Experten als das neue Minecraft bezeichnet. Und ich habe mich immer gefragt, warum? Was hat denn Coffee Stain da gemacht irgendwie? Was ist denn das Framework? Wieso ist das so krass besonders? Und mein Einstieg in Valheim war so, dass ich mir tatsächlich erstmal Mods angeguckt habe, weil ich fand den Look so interessant. Mhm. Ne? Also das ist so ein bisschen PlayStation 1-Ästhetik und ich habe irgendwie gedacht, das sieht geil aus, es gefällt mir, es ist erwachsener als in Minecraft, aber immer noch, ich sag mal, verspielt und es ist eben kein Souls oder ne, irgendwas von From Software. Und ich über Mod-Videos habe ich mich zuerst informiert bei Valheim. Kommen wir später nochmal zu, warum Modding so ein Thema für mich ist. Aber ich habe es mir nicht gekauft. Warum? Weil ich gedacht habe, ich gebe kein Geld mehr aus. Geld ist eh knapp für Spiele, die ich dann nicht spiele. So, ne? Dann war es aber so, dass Freunde aus der Heimat haben mich einfach mal mitgenommen. Also wir haben uns eh zum Zocken verabredet und habe ich gedacht, okay, jetzt ist der Zeitpunkt. Jetzt kaufe ich mir das. Das war eh im Sale und dann war ich drin und dann bin ich in ihre Welt mit reingekommen. Und was habe ich vorgefunden? Ein unglaublich geiles Dorf, was sie selber gebaut haben. Es war ihr zweiter Run, den ersten Run. Und da haben sie mir dann wirklich wie so Legenden, ne, ihre eigene Geschichte. Sie haben mir erzählt, wie sie das zum ersten Mal im Playthrough hatten. Das war eine Gruppe von 3 Festspielern, /4. Und die haben halt auf einer Tour alles verloren. Also die haben dann irgendwo in einem schwereren Biom das erste Mal Eisen geholt, haben sich wie die Kings gefühlt und dann kam Sturm und sind im Meer versunken. Da haben sie das Spiel ein halbes Jahr liegen gelassen, weil die so sauer waren. Dann haben sie aber nochmal angefangen und da bin ich damit reingegangen. Und die erste Aktion, die ich gemacht habe, war Möhren ernten, Schweine füttern und ich durfte mir ein eigenes Haus in deren Dorf bauen. Und das war so geil. Und da habe ich den Editor, also wirklich einfach das, das Baumenü und da habe ich Valheim verstanden, wie geil sich das angefühlt hat. Und dann bin ich so ganz schlecht, dann habe ich mir aus deren Truhen durfte ich mir so dann ihre Rüstungsreste zusammenklauben. Und dann bin ich das erste Mal mit denen auf große Fahrt gegangen. Und wir haben dann den dritten Boss gelegt zusammen. Und das war, da habe ich mich so schockverliebt in das Spiel. Ne? Und seitdem habe ich, glaube ich, so was Stunden angeht, ich weiß nicht, für meine Verhältnisse viele Stunden reingesetzt. Ich würde sagen, so um die 200. Ich weiß es gar nicht. Das ist aber gar nicht so viel, ne? Also, ne, aber für meine Verhältnisse ist es viel. Ja. Und vor allen Dingen, ich habe es mit meinen Söhnen gespielt. Und das ist halt, das kannst du auch nicht mit jedem Spiel machen, ne? Ja. Valheim ist für mich eines der besten Spiele, wo du eine konsistente Welt aufbauen kannst, wo du Leute einladen kannst, musst du aber gar nicht. Also du musst nicht zwingend kooperativ spielen, du kannst es wunderbar alleine spielen und du kannst da wirklich so ein cozy Wikinger-Heim bauen. So, habe ich auch gemacht.
Das erinnert mich an das erste Mal, als ich von dem Spiel gehört habe. Und zwar war das im Rahmen eines einer Eurogamer-Reportage. Und zwar heißt sie, ich habe sie hier gerade mal rausgesucht, Emma's Adventure Selling Valheim a Real Estate Saga. Und da geht es darum, dass die Autorin, ich suche noch mal ihren Namen, Emma Kent, sich einen Discord-Server rausgesucht hat, wo Valheim-Spielerinnen und Spieler drauf waren, die sich einen eigenen Server quasi sich geholt haben. Und die Aufgabe war, eigene Häuser zu bauen und diese auch zu verkaufen, also so richtig Real Estate mäßig. Yeah. Nee, Moment, Quatsch, das war anders. Es war so eine richtige Gemeinschaft, so eine richtige Community und jeder hatte Jobs und sie wollte Häuser verkaufen. Sie wollte auf diesen Server drauf und hat sich einen Job gesucht und hat das gemacht. Sie ist da drauf und hat angefangen, Häuser zu bauen, hat sich auf Wix oder Squarespace, hat sich eine Seite gemacht mit
geil.
Emmas Housing Ground oder so und hat ihre Häuser, hat die Screenshots gemacht, hochgeladen und das war so eine richtige Odyssee und sie hat so richtig beschrieben, so wie ihre Reise von, ich komme auf den Discord-Server, ich versuche mich hier zu etablieren und dann kommt plötzlich der Twist, jemand anderes kommt auf den Server und will auch Häuser verkaufen und dann hat sich so eine richtige Rivalität. Okay, wer unterbietet jetzt wem? Moment, der baut richtig Crap, will aber viel zu viel. Ich versuch's ein bisschen besser, mach weniger und die Leute stürmen mir die Bude. Und das fand ich so geil, dass dieses Spiel, das wusste ich gar nicht. Also ich habe gedacht, das ist einfach nur so ein Sandbox-Aufbauspiel, wo du mit ein paar Leuten die nordische Mythologie nachspielen kannst. Aber es ist das perfekte Spiel, um halt Online-Synergien und Effekte zu erforschen oder wie in dem Fall selbst zu erleben.
Ich finde das spannend. Also du hast zum einen, wenn du das Spiel erstmal, also Vanilla holst, es kommen auch immer wieder neue Updates raus. Jetzt gerade aktuell kommt oder ist Ashlands draußen und das heißt die Feuerlande auch zu Deutsch. Das ist nochmal ein weiteres Biom oder ist glaube ich in der Beta noch. Also sie haben es schon geschafft, aus diesem Early Access, sagen wir, Prozess, den ja viele Spiele heutzutage haben, wirklich konstant abzuliefern. Das muss man schon sagen. Ne? Und dabei eben nicht so groß rumzukrakehlen, wie es andere Outlets und andere Produkte machen. Ne? Also sie versprechen gar nicht so viel. Vanilla funktioniert schon, ist super. Man kann, glaube ich, bis zu, oh Gott, ey, lass mich nicht lügen, soweit ich weiß, sind es 8 Spieler auf einen Server gehen. Wenn du das Ganze natürlich moddest, kannst du auch bis zu 100 Leuten irgendwo auf einem Server gehen und da wird sehr viel ausprobiert. Und das ist halt, du kannst es tun, es wird in dem Sinne erstmal geduldet, glaube ich, oder mehr als das, man will auch, dass Leute sich ausprobieren, das macht das so stark, diese Engine-Struktur zu nutzen. Und andere große YouTuber, mir fällt der Name leider gerade nicht ein, sind schon lange dabei, wirklich große RPGs, also in Valheim zu bauen, mit eigenen Klassen, mit NPCs, mit neuen eigenen Bossen, mit eigenen Biomen. Also das heißt, sie haben die Möglichkeiten, Modder und andere Game Designerinnen und Designer, unabhängig des Skillsets, in Valheim, also Valheim als Engine zu nutzen und da richtig steil zu gehen. Und ich habe diverse YouTuber, eigentlich, es gibt einen YouTuber, der hat leider aufgehört, ich weiß nicht, was mit ihm los ist, den habe ich schon gefeiert bei The Forest, weil der so unglaublich geile Hütten gebaut hat. Der war so smart, so ein Brite, und der hat leider aufgehört, Videos zu machen. Ich hoffe, es geht ihm gut, ich weiß es nicht. Sein Name ist Broadbent, B-E-N-T am Ende geschrieben. Der hat mit The Forest, also Survival, dem Genre, das fand ich auch sehr gut, der hat einfach unglaublich smarte Gebäude gebaut. Und in Valheim ist er vollkommen ausgerastet. Also wirklich vollkommen ausgerastet. Und ne, der war dann aber auch so, dass er auch wirklich sagt, im Creative Mode testet er, ob es geht. Aber da macht er sozusagen seine Blaupause für sich, aber er baut sie dann sozusagen real nochmal nach. Das heißt, alle Ressourcen holt er dann auch. Also da ist nichts gecheatet, das war immer so sein Ding. Und was der für Gebäude gebaut hat. Und da habe ich immer nur gedacht, Wahnsinn. Und ich habe sehr viel Zeit auf YouTube verbracht, mir Designs, Häuserdesigns oder was auch immer von anderen Spielerinnen und Spielern reinzuziehen. Und ich habe mir dann immer vorgenommen, oh, wie geil, wenn ich das auch bauen könnte. Eines Tages so. Das ist, also Valheim ist tatsächlich, finde ich, so Minecraft für Erwachsene oder für Erwachsenere, wenn man so möchte. So eine logische Weiterentwicklung und dazu halt auch schon, ne, einfach wirklich clevere Game-Design-Entscheidungen, die sie mit reingebracht haben. Also Valheim war, würde ich sagen, mit eines der ersten Spiele, die das wirklich durchgezogen haben, dass du Essen und Pausen, dass sich das wirklich in das Game-Design gut und sinnig, stimmig eingebaut hat. Valheim ist so, dass du drei verschiedene Essensslots hast und je nachdem, was für Essen du nimmst, du kannst nicht dreimal die gleiche Essenssorte nehmen, verändert sich deine Stats, deine Gesundheit wird höher und deine Stamina verändert sich dadurch. Gleichzeitig hast du sowas wie Ruhephasen, also wenn du dich mal kurz ans Feuer setzt und wenn du, ne, trocken bist und so eine Geschichten, dann kriegst du halt eine Art Ausruhbonus und all diese Geschichten sind so geil verbunden, dass es wirklich auf der einen Seite ein cozy Game ist und auch bleibt. Und trotzdem hast du aber so gewisse Schwierigkeiten mit drin, die aber jetzt nicht gnadenlos sind, so, ne? Also es ist wirklich ein geiler Mix, also kann ich gar nicht anders sagen.
Mega. Vielen Dank für den coolen Pick. Ich fand das super spannend. Jetzt haben wir viel über Online-Dynamiken gesprochen und du meintest auch, dass Multiplayer ein Ding ist, das dich interessiert. Guckst du dir auch regelmäßig andere Spiele an? Du meintest gerade, dass du viel auf YouTube unterwegs bist. Interessiert dich auch generell so in die Entwicklung in dem Bereich oder suchst du dir dann ein, zwei Spiele raus, in denen du dich auch fallen lässt?
Also ich glaube, wenn ich dann Themen habe, dann dicke ich mich da so rein. Ne? Also siehe Valheim zum Beispiel. Mhm. Und dann dicke ich mich in die Themen rein, wenn ich dann in dem Fall, da kommen wir glaube ich auch später zu Reshade, also das heißt einfach Modding, dann ziehe ich mir da ganz viele Videos rein, um einfach zu gucken, was machen andere, was sind auch ganz klassische Empfehlungen, was gibt es für Schwierigkeiten vielleicht, was muss man beachten. Das ist ganz unterschiedlich. Ne? Ich weiß, dass es da draußen unglaublich viele geile Games gibt. Ne? Escape from Tarkov zum Beispiel würde ich unglaublich gerne spielen, aber auch da wieder, jeder braucht Geld sozusagen, ich auch, ich gebe wirklich kein Geld mehr aus für Videospiele, weil die einfach auch teuer sind, das ist es leider so halt, ne? Und wenn ich sie dann halt nicht spiele, dann tut es ja noch mehr weh, so, ne? Deswegen, Escape from Tarkov fasziniert mich total. Also gerade diese Ernsthaftigkeit und ich will nicht schon wieder Souls-like oder Souls-esque sagen. Aber es ist ein
Hardcore-Erlebnis eigentlich.
Es ist wirklich Hardcore, ja. Und da habe ich schon ein bisschen Bock drauf. PUBG habe ich sehr lange gespielt. Mhm. Das war für mich auch ein cozy Game, lustigerweise.
Okay,
ja, ich kann erklären, warum, Mann.
Ja,
ich
gerne.
Kann
erklären.
Also, bitte. Ich habe schnell gelootet, dann habe ich mich in irgendeine Küchenzeile gesetzt. Und hab dann gewartet. Und ich hab dann wirklich meine Augen zugemacht und hab nur auf den Sound gehört. Ey, ich weiß nicht, ob das irgendwie Anzeichen für was auch immer ist, aber für mich ist PUBG ein cozy Game. Ich habe mich so lange versteckt, wie ich konnte, um dann, wenn es sein musste, drauf zu gehen.
Geil.
Nee, wirklich, ich habe das sehr häufig gemacht. Ich habe mich dann einfach in die Zone begeben, vorher gelootet und ich habe das überhaupt nicht stressig gespielt, sondern ich habe das mit meinem Tempo gespielt. Und ich habe mich oft irgendwo einfach in irgendeine Küche gesetzt und da einfach gewartet und wirklich nur über den Sound reagiert, so, ob irgendwas in der Nähe kommt oder nicht. Also das fand ich irgendwie geil, ja. PUBG ist auf jeden Fall auch etwas, da habe ich auch viel reingeguckt, ne? Also
ja,
und
ja.
auch gespielt.
Ja, ja. Ja. Ich Beneide das immer so ein bisschen, wenn Leute so ihre Online-Spiele haben, wo sie regelmäßig reingucken wieder, dass sich so ein bisschen wie zu Hause anfühlt. Ich habe das mit einem einzigen Spiel, und ich weiß, dass du das auch gern hast oder zumindest mal häufiger reingeguckt hast, und zwar ist das No Man's Sky.
Oh, ja.
Das hat es vor allem, was ich so besonders an No Man's Sky finde, ist, dass sie einen Modus geschaffen haben, der wie für mich gemacht ist. Und zwar, du hast zwar deine Sandbox und dein riesiges Universum, aber du hast alle paar Monate sogenannte Expeditionen. Und diese Expeditionen, das sind im Grunde so Questreihen, die Devs halt wirklich auch konzipieren, wo sie sich eine Story überlegen und die ganz unterschiedliche Themes haben können. Das eine Theme kann sein, du gehst los und kartografierst die Flora und Fauna von Planeten. Oder du gehst dem Mysterium großer, komischer Sandwürmer nach.
Ja.
Und du hast halt immer noch diese riesige Sandbox, aber wirst halt durchgeguidet. Und am Ende bekommst du Belohnungen, die du mit in deine Sandbox-Erfahrung wieder mitnehmen kannst. Und das ist für mich perfekt, weil ich liebe den Vibe des Spiels, ich liebe, was es dir ermöglicht, aber ich tue mir selber leid, so ich bade in Selbstmitleid, was das angeht, aber ich habe leider nicht die Zeit, mich da so komplett fallen zu lassen und meine Basen zu bauen und meine Flotte aufzustocken und so weiter.
Aber du hast schon eine Flotte, Mann, oder?
Ja, also ja, wirklich, also allein wegen diesen Expeditionen, die ich habe fast 200 Stunden und das ist für den Durchschnitts-Gamester-Publikum vielleicht wenig. Für mich ist das richtig viel.
Ja, ach ey, aber ist doch geil, ey. Alleine, ne? Also man merkt ja richtig, wie ich bin voll bei dir, ne? Und wenn du Environments, in dem Fall Games hast, die genau das ermöglichen, dann ist es doch genau richtig. Und unabhängig davon, wie viel Stunden du da reinziehst. Also es kommt ja nicht auf die reine Stundenzahl an, sondern um die, ich sag mal, Intensität, und die ist ja immer subjektiv, weißt du? Du kannst 5000 Stunden im Spiel haben, aber wenn die 5000 Stunden gelangweilt sind, dann sind die möglicherweise weniger wert als 200 vollkommen geile Stunden. So.
Absolut.
Und das, was du ansprichst, da musste No Man's Sky ja erstmal hinkommen, nach dem ganzen Shitstorm von damals. So.
Voll.
Aber eigentlich erinnert mich das auch sehr an ganz klassische Mechanismen, wie bei World of Warcraft tatsächlich, wie bei Destiny zum Beispiel. Das sind Instanzen. Das heißt wirklich, ne, also bei Destiny, ne, DLCs, man muss sie auch kaufen. Heutzutage nennt man das auch Seasons. Also das heißt immer saisonal bedingte einzelne Story-Narrative, die dann irgendwas Besonderes haben, so, ne? Und bei No Man's Sky, so wie ich das mitbekommen habe, ist das aber alles immer for free, ne? Du musst da nie nochmal drauf zahlen. Und das könnten sie sich wahrscheinlich eh nicht erlauben, sag ich mal.
Mittlerweile betteln die Leute in den Kommentaren, bitte macht's paid, Leute, macht's paid, wir haben's gerafft.
Ja, aber ey, dann ist doch gut, sag ich mal. Ne? Ja. Also ich habe No Man's Sky leider nur angespielt. Auch länger, als ich andere Spiele gespielt habe. Vor allen Dingen, also auch, ich habe auch sehr früh gestartet. Auch als das Spiel sehr doll in Kritik war. Dann habe ich es mir aber natürlich dann später nochmal angeguckt, als sozusagen als das echte oder richtige No Man's Sky rausgekommen ist. Und mein Neffe hat das sehr viel gespielt. Und mit dem dann rumzulaufen, das war auch sehr, sehr geil. Also er hat mir seine Welten gezeigt. Er hat mir auch, und das fand ich, Alter, was der da für Welten gebaut hat, für Factories, ne? Und dann auch wieder so, ne, also die ganzen Tricks, die man dann hat, irgendwie, um an Ressourcen ranzukommen, alter Falter. Und wie sehr auch tatsächlich seine PlayStation 4, er hat's auf der PS4 gezockt.
Gerödelt,
wie sehr, Alter. Ja, der hat da im Prinzip natürlich irgendwie so eine Art Factorio oder so eine Art Satisfactory draus gemacht, weißt du? Und ich weiß nicht, ob das Spiel hundertprozentig so ausgelegt war, aber das war schon geil. Und allein, dass du es machen kannst, so, ne, das macht es besonders halt, ne? Ja. Also ich kenne, ne, das, ich glaube, das eine so mit Valheim und No Man's Sky und auch andere Spiele, das sind so Sandbox-Games, die aber trotzdem, wenn man möchte, wirklich mit anderen Menschen geteilt werden kann. Unabhängig davon, wie tief oder wie lange. Aber der Ort bleibt irgendwie der gleiche. Ne, so, das finde ich so geil. Das hat eine Beständigkeit, und das kriegen, glaube ich, ja, doch heutzutage kriegen das viele Spiele hin, aber die beiden finde ich explizit gut. So Valheim und No Man's Sky.
Genau, das meinte ich auch mit nach Hause kommen, dass du immer weißt, alles klar, das ist so. Ich habe immer diese Wunschvorstellung, ich baue mir meine geile Basis und mit jeder neuen Errungenschaft, die ich in Expeditionen quasi bekomme, da bekommst du auch immer Deko-Elemente und so, die stelle ich mir dann in die Basis. Irgendwann. Ich hab 1000 Deko-Elemente, aber keine Basis.
Ach, das ist gut, ey. Ja, ey, mal gucken. Ich hoffe wirklich sehr, guck mal, jetzt, wir haben nur ein paar Jahre auf dieser Erde. Ich hoffe wirklich, dass diese Spiele echt eine lange Lebigkeit haben. Also ich kann, glaube ich, verstehen, diese News, die man dann ab und zu liest, von wegen, die Server werden abgeschaltet, ne? Das ist, irgendwo macht das natürlich Sinn, wenn da nur noch 100 Leute drauf spielen, von einem riesengroßen Spiel, was irgendwann mal ein Hype war, so, ne? Aber mich macht das irgendwie immer traurig, ehrlich gesagt.
Klar, natürlich. Ja. Hast du denn von Light No Fire schon irgendwas gesehen? Das ist das Nachfolgespiel quasi von Hello Games.
Nee, habe ich nicht. Light No Fire.
Light, genau, No Fire heißt es. Das ist ich will gar nicht Nachfolger sagen, aber es sieht so aus, als ob es im selben, und jetzt kommt Pun intended, Universum spielt. Mhm. Du hast diesmal kein prozedural generiertes Universum, sondern eine prozedural generierte Erde. Also die Welt, in der er spielt, die wirst du nicht verlassen, aber die soll wohl sehr, 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 sehr groß sein. Sieht fantastisch aus. Und der erste Shot ist quasi auch wieder, Leute sind zusammen und bauen sich ein Dorf. Statt Raumschiffe bist du auf einem riesigen Eisvogel oder du bist auf einem Drachen, also so ein bisschen Fantasy-Elemente sind da mit drin. Ich mag's total gerne, ist, glaube ich, mit eines der Spiele, die ich am stärksten gerade im Fokus habe. Und mich würde super interessieren, was du davon hältst, wenn du dir mal diesen Trailer anschaust irgendwann mal.
Den werde ich mir angucken, aber ne, ich denke gerade schon über den Namen nach. Light No Fire klingt fast bedrohlich. Also meine erste Assoziation da war die dunkle Waldtheorie. Ich weiß nicht, ob du die Trisolaris-Trilogie gelesen hast zum Beispiel.
Nee, leider nicht.
Also Science Fiction, ne, und so. Und die Frage, ich will nicht spoilen. Light No Fire könnte für mich nur bedeuten, ihr habt was Bedrohliches, so von wegen so, ey, bleib im Dunkeln, bloß nichts anmachen, weil sonst könnte wer kommen, so ungefähr, ne? Also, weiß ich nicht.
Sehr gut. Ja, guck dir den Trailer an und lass uns dann an anderer Stelle nochmal drüber schnacken. Budi, wir haben 27 Minuten und ein Spiel abgearbeitet.
Das ist okay. Ich glaube, die anderen, da kann ich nicht so viel drüber erzählen. Aber ich war mit Valheim noch nicht fertig.
Scheiße, ja, wenn du was zu Valheim noch erzählst, dann let's go.
Nein, alles gut. Vielleicht nur eine kleine Anekdote. So, das mit meinen beiden Jungs zu spielen. Der eine hat inzwischen aufgehört, weil wir den dritten Boss zusammen machen wollten. Der ist jetzt 10 und der fand es dann doch zu krass und ist dann in den dunklen Wald geflüchtet. Da wurde er von noch Skeletten gejagt. Das war für ihn dann zu viel.
Oh no.
Alles okay. Ja, das ist, ich glaube, das ist wirklich okay, ja. Und aber alleine so, das ist ein geiles Erlebnis. Dann hat der Große sich ein Haus gebaut, sein erstes Haus. Und ich bin dann da rein, also erstmal, es war viel zu groß. Also er hat so ein Riesenteil gebaut, so, ne? Und ich bin dann rein und ich musste mich so hart zurückhalten, dass ich diese Scheppen Treppen nicht irgendwie abbauen gerade mache, so, ne? Ich war so richtig so, oh Mann, Alter, also ich habe es dann aber gelassen, ist alles in Ordnung so, aber das ist halt nochmal, fand ich, ein geiles Erlebnis. Und vielleicht einen kleinen Schwenk dazu, ich habe mir sehr viele Spiele angeguckt, die halt für jüngere Zielgruppen funktionieren könnten oder eben nicht könnten, so, ne? Also ich habe mich da dann auch einfach viel beschäftigt.
Weil du das für deine Kids auch ausgecheckt hast oder hat dich das generell einfach interessiert?
Es hat mich früher schon interessiert, weil da sind wir, glaube ich, auch themenverwandt. Wir alle wissen, wie geil dieses Medium Games ist, aber wir wissen halt auch, welche Schattenseiten das hat oder haben kann, ne? Unabhängig davon, was Lootboxen angeht, also sowohl ökonomisch lässt es sich wunderbar kritisieren, muss man auch, aber eben auch in anderen Feldern, aus anderen Perspektiven. Nein, ich wollte einfach auch immer schon wissen, okay, was gibt's denn da eigentlich für jüngere Zielgruppen? Wann macht was Spaß? So? Und wann hast du vielleicht sogar Spiele, die eben wie gute Brettspiele oder wie alle anderen Sachen irgendwie gut kompatibel sind? Also wo ich auch selber Spaß mit haben kann. Und Valheim ist, finde ich, gerade für, ich sag mal jetzt dann in dem Fall etwas ältere Kinder, so dann in Richtung Jugendlich, da konnte ich deutlich mehr connecten als mit Minecraft zum Beispiel. So, ne? So, das war ganz gut aus der Elternperspektive. und That Goose Game. Steht nicht auf der Liste, aber für
Untitled
jeden, der...
Untitled Goose Game, meinst du?
Entschuldige, Untitled Goose Game, ja. Ja genau. Das kann ich wirklich jedem empfehlen. Also das ist wirklich ein fantastisches Spiel für ich sag mal, noch jüngere Kinder. Das ist super. Das ist einfach wirklich brillant. Also
und ja. Da will ich auch nachhaken, nicht nur für Jüngere, sondern auch für etwas Ältere. Also vor allem, ja. Ich kenne Leute, die haben ihre Eltern Untitled Goose Game gegeben und die hatten die Zeit ihres Lebens.
Ja, Mann.
Es ist schön simpel, aber immer noch, es hat so eine schöne so visuelle Komik, die es schafft, auch mit seinem Gameplay zu übertragen. Und das schaffen echt nicht viele Spiele. Und das sorgt dafür, dass du halt echt ein universelles Publikum irgendwie an Land ziehen kannst.
Unbedingt, ne? Also da geht es dann jetzt erstmal unabhängig des Alters einfach diese Niedrigschwelligkeit und den Stil, ne? Es hat nicht zu Unrecht sehr viele Preise gewonnen, so, ne? Untitled Goose Game. Aber das finde ich mal so, das fände ich mal geil, wenn Steam so eine Art Sales-Woche macht mit Spielen für Nicht-Gamer. Also weißt du, was ich meine? Mm. So von wegen hier, das sind alles Spiele, die sind gut, wenn du das mit Leuten spielen willst, die Vorbehalte haben. So ungefähr. Das fände ich mal ganz gut. Ja, wobei ich glaube, es mangelt nicht an Games und Gamern und Gamerinnen da draußen.
Das stimmt voll. Ja, ich habe so viele Anknüpfpunkte. Ich hätte sofort wieder 3-4 Fragen. Ich wollte über Satisfactory und Factorio wollte ich dich eigentlich auch noch fragen. Aber ich habe so ein bisschen die Zeit, die Sorge, dass wir hier noch 4 Stunden hocken.
Ja, dann mache ich mal eine Überleitung, darf ich?
Ja, klar, gerne.
Weil die Schwierigkeit, wenn man so viel zu sagen hat und man aber vielleicht nicht die Zeit hat und vielleicht nicht die richtigen Wörter kennt. Das ist das Thema von The Beginner's Guide. Und The Beginner's Guide ist mein absolutes Lieblingsspiel. Das hat mich so hart an die Eier gepackt. Das hat mich so hart emotional erwischt, sag ich mal. Ein wunderbares Spiel von einer Person namens Davey Reedon, die maßgeblich auch an The Stanley Parable beteiligt war. The Stanley Parable ist ein Game von Kraus. Und Davey Reedon war im Prinzip der Autor und auch der maßgebliche Ideengeber. Und nach The Stanley Parable kam The Beginner's Guide. Und der Name ist Programm. Und ich habe das am Anfang nicht verstanden. Aber nach diesen 2,5 Stunden, glaube ich, habe ich gebraucht ungefähr... und ein paar Monaten und ein paar Analysevideos von sehr anderen schlauen Leuten im Netz habe ich es verstanden und es ist fantastisch. Es ist wirklich fantastisch. Hast du es gespielt?
Ich habe es gespielt. Ich habe auch eine Meinung dazu, aber für die Leute, die, es ist, glaube ich, ein etwas nischigerer Titel. Kannst du kurz beschreiben, worum geht es in The Beginner's Guide konkret? Was machst du da? Was ist das für eine Art Spiel?
Also, The Beginner's Guide ist, würde ich sagen, kein klassisches Game. Es ist ein Walking Simulator. Das ist noch das Genre, was am ehesten passt. Aber gleichzeitig ist es wie so eine Art Tagebucheintrag als Walking Simulator. Man hört einen Sprecher namens Davey Reedon. Man suggeriert, also man wird sozusagen auf seine Reise mitgenommen. Und es ist wie so eine Art Echtzeit-Doku, so kann man sich das auch vorstellen. Man geht durch verschiedene Spiele durch, kleine Minigames, wenn man so möchte, die von einer fiktiven oder vielleicht auch nicht fiktiven Person namens Coda produziert wurden. Das heißt, es gibt da eine Person, einen Game-Developer, der ausschließlich mit dem Erzähler über einzelne Videospiele kommuniziert. Und die Beziehung zwischen diesen beiden Figuren ist der Kern von The Beginner's Guide. Und diese Frage und diese Suche nach, was will eine Person eigentlich durch die Spiele ausdrücken? Will sie überhaupt etwas ausdrücken? Will sie vielleicht sogar nur in Ruhe gelassen werden? Und diese Suche nach Sinn eigentlich, was will mir der andere Mensch sagen? Das ist The Beginner's Guide. Und man springt von Minispiel zu Minispiel, hört dabei die Narration, eine unglaublich gut geschriebene, unglaublich emotional und persönlich und authentisch gesprochene Stimme von Davey Reedon. Und am Ende ist, mal gucken. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer und vielleicht auch Gucker konnten was damit anfangen. Es ist wirklich, also mich hat's weggeblasen.
Ich kann das komplett nachvollziehen. Ich habe mir das damals geholt, weil der Trailer schick aussah. Aber je mehr man das spielt, Das ist ja, du hast ja so eine Art Windows-Oberfläche eigentlich schon fast. Du klickst dich halt so durch Ordner und so weiter.
Ja, das eigentlich nicht, ne? Das war der Trailer, den fand ich, der hat mich auch gekickt, so, ne?
Ach, das war nicht Teil des Spiels.
Nicht direkt, nee.
Okay, ich erinnere mich auf jeden Fall, ist das ein bisschen her, muss ich zugeben. Ich erinnere mich aber auf jeden Fall, dass es darum ging, dass du einzelne, ja schon fast Prototypen gespielt hast. Du hast es Minigames genannt und du eine Geschichte dazu erzählt bekommen hast. Und auch wenn ich gar nicht zu 100% rezitieren kann, was da konkret besprochen wurde, ich habe immer noch die Atmosphäre im Kopf und weiß, wie sich das angefühlt hat, und zwar sehr intim. Das war schon fast biografisch, zumindest habe ich das projiziert so in diese Minigames. Das hat sich für mich so angefühlt, als ob ich gerade jemandem meine Adobe Premiere Timeline zeige, die nicht zu 100% fertig ist. Und das ist für mich eine absolute Horrorvorstellung. Das mag ich überhaupt nicht. Ich zeige sehr wenigen Leuten Arbeit, die nicht fertig ist. Und ich würde niemals in den Gedanken kommen, alles klar, hier sind ein paar Prototypen, hier, guck dir das mal an, was sagst du dazu? So, das mache ich persönlich nicht so gerne. Es sagt vielleicht was über mich aus, ich will da aber gar nicht in die Psychoanalyse gehen. Fand das aber interessant, dass das zum Kern des Spiels gemacht wurde. Und das dann on top mit einer Message irgendwie zu kombinieren, ist auch wieder Interpretationssache, fand ich persönlich sehr einprägsam. Das war sehr, sehr interessant zu sehen, weil ich das vorher so auch noch nicht erlebt habe.
Ich auch nicht. Ich glaube, deswegen feiere ich das auch so sehr, ne? Also es gab The Stanley Parable feiere ich aus ähnlichen Gründen. Aber The Beginner's Guide trifft für mich eines der absolut wichtigsten Punkte, die wir in unserer Generation auch einfach miterleben. Wir stecken mittendrin, nämlich wie kommunizieren wir eigentlich in zum Beispiel digitalen Räumen, wie interpretieren wir eigentlich den oder die Gegenüber? Das sind so die Themen. Also The Beginner's Guide ist wirklich, es geht um zwischenmenschliche Kommunikation, so, ne? Das ist das Thema. Und deswegen ist es für mich, fast schon, ja, es ist vergleichbar mit anderen Büchern, oder Geschichten, die mich dann auch wirklich tiefer, also auf eine sehr tiefe Art und Weise beeindruckt haben und auch vielleicht auch inspiriert, klingt zu groß, so, ne? Es gibt ein unglaublich gutes Analysevideo, das heißt, findet ihr auf YouTube, das heißt The Artist is absent, also der Künstler ist nicht anwesend. Und das ist eine unglaublich gute Analyse zu dem Spiel. Und da wird das Ganze nochmal aufbereitet und nochmal in Frage gestellt. Also das kann ich wirklich jedem empfehlen, der Lust hat, Games in dem Fall eben auch als ein anderes Medium zu betrachten. So, ne? Also eben nicht nur für, ich sag mal, reine Unterhaltung oder von mir aus Eskapismus oder vielem davon. The Beginner's Guide ist eines der, es ist ernst. Es ist einfach ernst. Und das hat, ich glaube, tatsächlich noch kein anderes Spiel bei mir geschafft, mich da so abzuholen. Sehr tief, sehr philosophisch auch. Und dabei eben dann nicht so prätentiös, wie es sich wahrscheinlich jetzt aus meinem Mund anhört. So. Aber es wird mit Sicherheit auch viele Leute geben, die das nicht gut finden. Aber das ist auch okay. Also ja.
Also erstens finde ich gar nicht prätentiös. Ich finde The Beginner's Guide echt ein spannendes Experiment insgesamt. Du meintest gerade, es ist ein sehr ernstes Spiel, und auch wenn sich die Frage jetzt ein bisschen pathetisch anhört vielleicht, aber wenn ich dich jetzt persönlich frage, fehlen dir auch ein Stück weit heutzutage etwas ernstere, persönlichere Spiele, oder glaubst du, dass der Bereich ganz gut abgedeckt ist? Weil während du in deiner Ausführung warst, habe ich mal kurz überlegt, gibt's da vielleicht noch was ich nicht auf dem Schirm habe oder gerade vergesse und mir fällt partout irgendwie nichts ein. Wie ist deine Perspektive drauf?
Oh, ich glaube, es gibt total viel. Es gibt super viel inzwischen. Also wenn du überlegst, das steht auch auf meiner Liste, Dave the Diver zum Beispiel. Klingt jetzt ein bisschen blöd, aber Dave the Diver ist kein gutes Beispiel. Spiritfarer zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Oder Sea of Solitude. Es gibt schon sehr viele Spiele, die auch ernstere Themen unabhängig, ob das jetzt Depression ist oder Tod oder Verlust oder ernste Themen bearbeitet. Dann natürlich Hellblade als ein Beispiel, was Schizophrenie angeht.
Jetzt God of War, dumm.
Nee, nein, also ne, es ist nur die Frage, wie dockst du das halt an, so, ne? Ich würde aber schon sagen, dass jetzt zum Beispiel diese Ebene von, dass der Spieler bewusst Gegenstand des Spiels wird. So, ne, da wird immer gerne auch Metal Gear Solid als Beispiel genommen. Das ist so eine, das ist die Fourth Wall im Gaming, so. Mhm. Und ich glaube, davon gibt es generell nicht so viele Spiele. Also wo der, und das passiert bei The Beginner's Guide. Bei The Beginner's Guide, wenn du dich darauf einlässt, ertappst du dich selber, wie du das tust, was der Erzähler gerade mit einer anderen Person tust. Also es geht so, du irgendwann macht's Klick und du merkst richtig, wie gierig du danach bist, zu wissen, wie geht's ihm, was will er damit sagen, so, ne? Und wie du dir selber versuchst, deine Unsicherheiten auf ihn zu übertragen, tatsächlich. Mhm. So, das ist The Beginner's Guide. Deswegen würde ich sagen, ist The Beginner's Guide sehr einzigartig, aber nicht alleine stehend. Also ich sage jetzt auch nicht, es müssen mehr ernstere Themen raufkommen. Ich würde mir aber schon wünschen, dass das Medium Game an sich durchaus noch weiter, ich sag mal, im Game Design und was die Spielregeln angeht, weiter auch erforscht werden könnte. So, und nicht nur zu sehr in Regeln gepresst wird, was dann zum Beispiel irgendeine Form von Monetarisierbarkeit oder von ökonomischen Mehrgewinn irgendwie hat. Und auch das gibt es, ne? Also deswegen, also wenn ich überlege vor 20 Jahren, was es da gab, ey, wir sind in fucking Super Heaven jetzt, ne? Also wirklich.
Absolut.
Also, es ist unfassbar, wie viele geile Spiele da draußen sind. Ja. Auch wie viel Crap. Aber so, ne?
Was mir da auch einfällt, sorry für die ganzen Ausschweifungen, aber das finde ich ganz spannend. Hast du mal Disco Elysium dir angeschaut?
Nee, immer noch nicht. Das habe ich gekauft. Habe ich gekauft, war jetzt auch nicht so teuer, aber das
ist auch wirklich jeden Cent wert. Ist auch wirklich, da würde ich dich am liebsten eigentlich direkt nochmal einladen, wenn du das gespielt hast, weil das in eine ähnliche Richtung geht, auch wenn das zwei komplett unterschiedliche Spiele sind. Mhm. Aber was für eine Art Storytelling in Disco Elysium gefahren wird und wie es dir die Möglichkeit gibt, so deinen eigenen Charakter zu bauen und wirklich allen möglichen Kram mit zu beachten und da so eine eigene kleine Geschichte zu erzählen, fand ich persönlich absolut Wahnsinn. Auch die Charaktere, die da porträtiert werden, erzählt werden. Das war ein Spiel, das mich zuletzt halt wirklich extrem geflasht hat.
Geil. Du hast mir das schon empfohlen, Mann. Und weißt du, was du mir auch empfohlen hast? Oh. Undertale.
Ja, stimmt. Oh, das
immer.
Ist, ja.
Also, ich habe es immer noch nicht gespielt. So, ich habe es immer noch nicht gespielt, aber ich sehe es natürlich immer, wenn ich Steam aufmache, so, dann sehe ich das natürlich, dann denke ich auch an dich. Es ist so dumm, aber ich habe angefangen, die Melodie mal auf Gitarre nachzuspielen. Oh. Also anstatt das Spiel zu spielen, habe ich angefangen, die Melodie auf Gitarre zu spielen. Also, naja, egal.
Also Rudi, also wirklich, wenn du so Metagames wie Stanley Parable und Beginner's Guide, da ist Undertale eigentlich schon fast Pflicht. Also das man spielen.
I know. Aber Valheim.
Eben, 200 Stunden, let's go.
Nein, also The Beginner's Guide, ich glaube, dafür muss man auch vielleicht auch in der Stimmung sein oder man muss sich darauf einlassen können. Das ist ein Spiel, das hat mich sehr vulnerabel zurückgelassen, weil ich aber schon auch irgendwo, sag ich mal, emotional war. So, ne? Das muss man an der Stelle ganz deutlich sagen. Und das war vielleicht eine kleine Randanekdote. Arte war gerade bei uns zu Gast, weil die einen Bericht machen wollten über Let's Plays. Also die wussten nicht, was sind Let's Plays, und die haben dann den ganzen Tag bei Rocket Beans gedreht. Und ich habe dann ein Live-Let's Play gemacht. Ich wollte unbedingt eigentlich, dass die Redakteurin dieses Spiel mit mir zusammenspielt, weil ich gedacht habe, ey, das ist ganz frisch draußen, das kommt von den Leuten von Stanley Parable, das muss perfekt zu Arte passen, so, ne? Ich habe angefangen zu spielen, die haben so Aufnahmen dabei gemacht, dann haben sie andere Sachen irgendwie gefilmt und sind dann später aber wieder zurückgekommen ins Studio, wo ich das aufgenommen habe, und die hatten Zeitdruck, so, ne? Und ich war gerade dann nach ein paar Stunden am Ende des Live-Let's Plays, und die standen wirklich genau an der Kante von der Kamera. Also die standen da und haben die ganze Zeit, waren ungeduldig, und haben so auf Uhr geguckt, so von wegen, ey, wir wollen jetzt endlich noch den letzten O-Ton, dann können wir endlich Feierabend machen, so ungefähr, ne? Und ich saß da und hab fast geheult. Oh, ich war so fertig.
Ja.
Und dann war das Ding vorbei, und das YouTube-Video gibt's immer noch so, ne? Und ich verabschiede mich nur. Und hab denen dann echt gesagt, Leute, ich kann gerade nicht. Und bin erstmal eine rauchen gegangen, so, ne? Weil ich war echt fertig. Und ich habe, glaube ich, auch nur Kauderwelsch danach gesagt. Also ich weiß gar nicht, ob die jemals was ausgestrahlt haben, ne? Aber das ist noch die kleine Randanekdote. Ja. Also das Spiel ist nicht was für jedermann und jeder Frau. Also wirklich jetzt. Es ist so, ne? Ist nicht für jedermann.
Ich würde aber trotzdem allen Leuten da draußen empfehlen, zumindest mal auf die Steam-Page zu gehen, um mal sich zumindest den Trailer anzuschauen. Den finde ich großartig. Ja. Und wenn man auch nur ansatzweise mit dem, was man da gerade schaut, connecten kann, kann man das Geld durchaus in die Hand nehmen, weil, wie Buddy schon mehrfach angedeutet hat, das ist ein besonderes Spiel, das durchaus, auch wenn es ein paar Jahre auf dem Buckel hat, Aufmerksamkeit verdient, meiner Meinung nach.
1. Oktober 2015.
Wow.
Das ist schon
Holy moly.
Holy moly, ja, doch, ach, krass, Alter, fast, na, Mann, ey, ist das alt, scheiße, bin ich alt, ey, zack, Realität wieder, ja. Als Gegengewicht vielleicht dazu, zu The Beginner's Guide.
Ach toll, du machst meinen Job, finde ich schön.
Ja, ja, du hast mir viel beigebracht, Mann. Dave the Diver ist das, ich würde sagen, wahrscheinlich cosigste Game, wenn ich dieses Wort jetzt benutze, was ich seit langem gespielt habe. Das hat mich so sehr in den Bann gezogen. Und ich glaube, das wurde auch viel besprochen schon, Dave the Diver, oder? Hast du es gespielt?
Ich habe es ein bisschen gespielt, ja. Ich glaube, um die 6-7 Stunden. Und ja, ich habe auch wieder ganz viel Meinung dazu, aber ich will dir da nicht reingrätschen. Bitte führ aus, warum ist ausgerechnet, weil das habe ich mich gefragt, als ich es gesehen habe, warum ist ausgerechnet so ein Spiel wie Dave the Diver auf der Liste von Booty?
Dave the Diver erinnert mich auf eine ganz skurrile Art und Weise an wunderbare Klassiker wie Day of the Tentacle. Und ich versuche jetzt mal, das ist ein Gefühl, was ich habe, und ich versuche es zu erklären. Dave the Diver hat fantastische Charaktere, die einem überhaupt nicht auf den Sack gehen, die allesamt irgendwo total charmant sind, so quirky auf ihre Art und Weise, und sie alle erleben scheinbar irgendeine Geschichte, die vielleicht größer ist, als man denkt, dass sie ist. So, das ich habe die ganze Zeit so ein Day of the Tentacle Vibe. Dave the Diver selber ist aber so vom Spielprinzip so unglaublich niedrigschwellig, so angenehm, so kurzweilig wie WarioWare für 40-Jährige, weil ich jetzt 40 bin, so. Also nicht stressig, im Gegenteil. Es hilft mir total, so ganz kleine, gemütliche Zeitabschnitte zu haben. Der Soundtrack passt, die Gameplays passen, es nimmt auch mal Fahrt auf, wird auch mal ein bisschen ernster, auch ein bisschen nicht schwieriger per se, aber es hat so einen leichten, ernsteren Unterton, der da immer wieder mitschwingt. Und gleichzeitig hast du einfach, also für die Leute, die es nicht kennen, Dave ist ein Taucher, der kriegt ein Angebot, dann nach Fischen zu tauchen in einem wunderbaren, tollen Atoll, wo es scheinbar alle Fische der Welt gibt. Und er soll diese Fische fangen, also nach ihnen tauchen, um sie einem Sushi-Restaurant zu geben. Und indem er auch noch als Kellner arbeitet.
So nämlich,
ja. Und das ist es schon. Und gleichzeitig haben sie das aber dann doch geschafft, da irgendeine kleine Form von tatsächlich relativ tiefer Simulation mit einzubauen. Ne? Also es geht dann auch darum, das Sushi-Restaurant schöner zu machen, Personal einzustellen, die Ressourcen und die verschiedenen Rohstoffe sozusagen auch zu organisieren. Irgendwann brauchst du Algen, irgendwann triffst du vielleicht sogar ein Unterwasservolk, was nochmal andere Rohstoffe hat und andere Skills. Hühner, Eier, alles mögliche. Es ist wunderbar. Fantastisch, echt.
Ich fand das besonders, also was mich überrascht hat, war, wie viel innerhalb kürzester Zeit das Spiel immer wieder neu eingeführt hat. Also ich habe das Gefühl, selbst nach 7-8 Stunden, dass mit Mechaniken einfach nicht gespart wurde, und hier tauchst du runter, hier hast du dein Restaurant, hier, das erweiterst du, du kannst Figuren sammeln, dann hast du noch eine Enzyklopädie, die du vervollständigen kannst. Später kommt ein Farming-Game dazu. Mhm. Und das, ich wusste gar nicht, wie mir geschieht, weil das Spiel einfach nie... Es hat sich wirklich sehr viel Mühe gegeben, und man merkt dem Spiel das auch an, dass da extrem viel Budget reingeflossen ist, auch wenn es vielleicht optisch nicht so aussieht. Aber mechanisch steckt da so viel drin, das ist schon fast unheimlich.
Ey, das Game Design ist fantastisch. Es ist wirklich, es fordert dich, aber nicht zu sehr. Es hat einen unglaublich guten Rhythmus, ne? Also das heißt, du hast eigentlich keine Leerstellen in diesem Spiel. So, du taust, da bist du konzentriert, versuchst, ne? Das ist wirklich, es ist auch nicht leicht, aber es ist eben auch nicht super schwer und bestrafend, so. Und es treibt die Story immer genau dann voran, also gerade wo du vielleicht anfangen würdest, gelangweilt zu sein. Aber du kommst nicht dazu. Du kommst einfach nicht dazu, weil sie dich genau rechtzeitig abholen. Mhm. Entweder durch einen neuen Charakter, der eingeführt wird, der dich dann im Gesamtstoryverlauf weitertreibt. Und deswegen komme ich auch wieder zu diesem Vergleich zu alten, wirklich wunderbar geschriebenen Point-and-Click-Abenteuern, wie The Day of the Tentacle, wie Manic Mansion, ja, Manic Mansion vielleicht nicht, aber ne, so diese Art, weil die einfach gute Charaktere hatten, die dann irgendwo in einem Gerüst geil in ein Spiel gekehrt wurden. Mhm. Und Dave the Diver, ich glaube, ich bin jetzt so Ende Midgame, würde ich sagen. Ach, also krass, eigentlich wird's jetzt ernster. Das ist, ich habe jetzt auch, weiß nicht, 30 Stunden habe ich da drin, ne? Also es ist nicht so viel, ne? Aber für ein vermeintliches Minigame oder so ein kleines Game, nee, das ist es nicht. Das ist schon viel. Also da offenbart einem wirklich, ey Mann, ich mach Seepferdchenrennen, das ist mega geil. Am Ende kannst du Seepferdchenrennen machen. Es ist wirklich super.
Jetzt komme ich zu ja. meinem Aber, und ich finde, ich bin super gespannt, was du dazu sagst. Ich wirke vielleicht jetzt auch super Party-Pooper-mäßig.
Nee, mach mal nicht.
Aber so Spiele wie Dave the Diver, die haben halt so einen sehr, sehr klaren Gameplay-Loop. Also du tauchst runter, holst deine Fische, kommst wieder hoch, bekommst Punkte, grüner Balken füllt sich, alles klar, hat sich gefüllt, neue Mechaniken, du gehst wieder runter, Balken füllt sich, neue Mechaniken, Belohnung, 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 Belohnung. Und ich weiß nicht warum, aber mittlerweile bin ich an so einem Punkt, wo mich das hat so ein bisschen Skinnerbox-eske Züge.
Der Grind, meinst du den Grind?
Genau. Und ich weiß nicht warum, aber das fühlt sich dann so ein bisschen nach Arbeit an, auch wenn es mir gerade in dem Moment Spaß macht, aber ich hinterfrage dann meistens, okay, ist das jetzt wirklich das, was mir Freude bereitet, so, um das wirklich jetzt richtig eklig pathetisch zu formulieren. Es ist mir jetzt auch letztens mit Stardew Valley aufgefallen, dass du hast ein super toller Vibe, aber der Gameplay-Loop ist auch relativ ähnlich, dass du stehst auf, du holst deine Crops, du packst sie in die Erde, wartest eine Zeit lang, holst sie raus, verkaufst sie, grüner Balken füllt sich, alles klar, ich kann mir neue Crops holen und so weiter. Mhm. Und ich will das gar nicht verurteilen oder verteufeln, nur ich persönlich hatte das Gefühl, okay, das ist mir ein bisschen zu mechanisch und ich weiß, ich bin an einem Punkt, wo ich noch nicht weiß, ob mir das wirklich Spaß macht, obwohl der Vibe und alles zu 100% so mein Geschmack trifft.
Verstehe ich. Also ich glaube, für die Spielart, die ich hatte, ne, so zu dem Zeitpunkt, passt Dave the Diver super gut, weil ich habe oftmals dann, keine Ahnung, die Kleine ins Bett bringen und dann habe ich so eine halbe Stunde, vielleicht mal dreiviertel Stunden Zeitfenster. Ey, das klingt total schlimm, ne? Aber ist halt so, wenn man drei Kids zu Hause hat irgendwie. Und dafür ist Dave the Diver genau richtig. Also ich muss nicht viel nachdenken, habe aber trotzdem irgendwo so ein Spielgefühl. Da gehört der Grind irgendwo mit dazu und eben diese Niedrigschwelligkeit gehört auch mit dazu. Was Dave the Diver, finde ich, anders macht als in Stardew Valley, ist die Story, sind die Charaktere. So, das ist ein Plus. Aber ja, ich bin voll bei dir, Dave the Diver ist super linear. Also wenn du eine Narration auf einer Timeline dir denkst irgendwie, dann ist das alles schon, ja, sammel XY bis Event Z triggert, so ungefähr. Das ist das, ne, du kannst da nicht ausbrechen. Aber Dave the Diver tut nicht so, als ob es was anderes wäre. Das finde ich so angenehm.
Ja, das so, ist recht. Ne?
Also das vielleicht zur Verteidigung, aber dass das nicht unbedingt bei der schieren Auswahl an geilen Videogames da draußen, dass das jetzt nicht jedermanns Sache ist, das weiß ich natürlich auch so. Ne? Für mich passt Dave the Diver gerade gut, weil das ist für mich so ein Hop-on-Hop-off-Game. Destiny zum Beispiel ist für mich nichts anderes, eigentlich, so. Naja, das ist ein blöder Vergleich, würde ich jetzt auf den Sack kriegen.
Ach, weiß ich gar nicht.
Ich denke an Dennis, an Kumpel, so, der hat oft versucht, mich mitzunehmen und in die Faszination Destiny reinzunehmen, und ich habe den Grind nicht überstanden. Es war mir immer zu hart, ey.
Ja, verstehe.
Das ist für mich echter Grind. Also das ist wirklich so, da musst du durch, ja. Ja.
Erzähl bitte, ich will.
Nee, ich bin gesprungen, aber ich denke auch irgendwie, ich Helldivers ist einer der Spiele, die ich unbedingt spielen will, aber mir auch noch nicht gelohnt habe, aus den Gründen, ne, so von wegen Geld ausgeben und dann nicht spielen. Aber ich glaube, Helldivers macht sehr viel richtig. Und ich musste da gerade drüber nachdenken, weil das ist ja auch purer Grind, glaube ich, ne? Helldivers. Hast du es gespielt?
Ich habe es leider nicht gespielt, aber es ist ein klassisches Service-Game. Also ähnlich wie Destiny, bloß ist das missionsbasiert und du ballerst Insekten weg, was eigentlich ein guter Pitch ist, so.
Ich habe wieder viel über Helldivers gelesen, vor allen Dingen, wie sie im Koop-Multiplayer und was so Serverstrukturen angeht, wie sie da unglaublich viel richtig gemacht haben. So, ne? Und ich habe auch viele Videos wieder gesehen, aber ich habe das Spiel selber noch nicht gelohnt. Aber das ist so, das ist sozusagen, wenn ich ein neues Grind-Game mir angucken wollen würde, dann wäre es aktuell Helldivers, weil da noch diese soziale Komponente wieder sehr, sehr deutlich im Mittelpunkt steht auch. Ne?
Ja. Da bin ich auch bei dir. Ich habe Helldivers nicht eine Minute gespielt, aber ich habe mir unzählige TikToks zum Beispiel angeguckt.
Ja, siehste?
Weil siehste? Sich Leute, das ganze Spiel ist ja so Propaganda gefärbt und macht sich so ein
Stargate,
bisschen darüber.
Starship Troopers, ne? Ja.
Genau, macht sich so ein bisschen drüber lustig, und Leute haben TikTok-Kanäle gestartet über das Helldivers-Universum und das halt wirklich auch so propagandamäßig aufgezogen mit Voice-Over und so weiter. Also sie Roleplaying quasi in dem Spiel ein News-Broadcast-Channel auf TikTok. Was ich persönlich super interessant finde. Und da wären wir wieder in so Online-Dynamiken, die in digitalen Räumen entstehen.
Ja, da sind wir aber auch, gut, ey, ich will nicht schon wieder mit ernsten Themen anfangen, so, ne, aber darüber können wir uns auf jeden Fall auch gut unterhalten. Ich bin ja auch in so einem Expertengremium vom Auswärtigen Amt mit drin gewesen, so, ne. Zu Recht, also nicht, dass ich da zu Recht drin war, sondern einfach zu Recht sind das Themen, ne. Also digitale Räume, das sind auch Spiele, aber auch TikTok, ne, aber von dem Thema will ich gar nicht anfangen. Also das ist ein anderes Thema, glaube ich. ein anderes Thema. Aber zurück zu Helldivers, ich habe die auch gesehen. So, und ja? ich find's auch lustig, und vor allen Dingen, wie sich das auch so ein bisschen in den Alltag mit reinträgt, ne? Also ich weiß von Kollegen, die das halt ausspielen, und manchmal kommt dann so, wenn so einfach so, ja, so Kaffeemaschinen-Style, so von wegen for the democracy, ja. So, das ist einfach, das überträgt sich halt, ne? Und immer positiv, also es ist ein positiver Vibe dabei, und das finde ich irgendwie cool. Also das, ja.
Jetzt hast du mich neugierig gemacht. Jetzt will ich auch wissen, was du gerade erzählen wolltest bezüglich Online-Dynamiken.
Ey, die absolute Kurzfassung ist, es macht total Sinn, dass vielleicht nicht nur wir als Konsumenten das Thema oder das Medium Games verstehen und journalistisch und vielleicht sogar künstlerisch, kulturell oder vielleicht auch dann ökonomisch betrachten, sondern natürlich hat das irgendwo auch eine politische Seite. So, und es ist total sinnvoll, dass vielleicht Leute, die zum Beispiel in Ministerien arbeiten und sich lange, lange, lange Zeit nicht über dieses Kinderkram-Ding irgendwie interessiert haben, dass sie anfangen, die richtigen Fragen zu stellen. Und beim Auswärtigen Amt wurde nach viel zu langer Zeit ein Expertengremium zusammengerufen. Das war sehr kritisch, auch von den Leuten, die da waren. Es waren viele, fand ich, gute Leute da. Und die Aufgabe war es, wenn man so möchte, überhaupt erstmal Leitfragen zu formulieren. Also Fragen, die sich das Auswärtige Amt in dem Fall überhaupt erstmal stellen sollte. Weil wenn du keinen Plan von einer Materie hast, und das haben sie offen zugegeben, also anders als Games sind das Allergeilste, wir sind auch Gamer, sagen die, Diggi, wir haben keine Ahnung. Wir haben ernsthaft keine Ahnung. Wir brauchen wirklich mal Leute, die uns einfach überhaupt erstmal erklären, wie wir da am besten reingucken sollten, ohne eine Einflussnahme zu nehmen. So. Und ja, das wissen wir auch von Social Media Plattformen und in der krisengeplagten Zeit, in der wir leben. Vielleicht haben andere Interessensgruppen, Social-Media-Kanäle, aber auch Games vielleicht schon länger mit welchem Interesse auch immer, malträtiert. Du kannst es auch manipulieren nennen. Das sind ernste Themen, die da stattfinden. So. Und dafür Regeln zu definieren, ist etwas, was jetzt gerade und jetzt auch nicht erst seit gestern schon passiert. Aber dafür müssten die Leute, die Ahnung von Politik haben, vielleicht auch mit Leuten sprechen, die Ahnung von Games haben.
So. Absolut. Ist auch ein Thema, mit dem ich mich in der Vergangenheit sehr stark mit auseinandergesetzt habe. Hab beispielsweise Reportagen gemacht über Saudi-Arabiens Einfluss in der Gaming-Industrie, Chinas Einfluss in der Gaming-Industrie. Wir haben jetzt kürzlich eine Headline gelesen, Russland versucht, seine Propaganda stärker in Videospielen auszubreiten. Das sind alles, und dann sind wir in Online-Dynamiken, die machen sich die teilweise zunutze, um halt entsprechende Messages zu verteilen. Und da haben wir auf der anderen Seite ein schönes Beispiel, das du auch kennst, mit Reporter ohne Grenzen, die in Minecraft die unzensierte Bibliothek gebaut haben, wo man sich als Mensch, der vielleicht in einem Land wohnt, wo es keine Pressefreiheit gibt, sich über den Zustand in seinem, in ihrem Land, in dieser Bibliothek irgendwie mit auseinandersetzen kann. Ja, super spannendes Thema, aber vielleicht ist das tatsächlich ein bisschen breit.
Es ist jetzt, also wenn vielleicht können wir es ja irgendwie so lassen. Also wir beide sind auch schon länger, das wissen wir beide auch so, das sind Themen, die uns auch interessieren. Das ist auf jeden Fall etwas, was viel Recherche und viel Arbeitszeit bedarf. So, das ist nichts, was man mal so im Hot Take irgendwie raushaut irgendwie. Und das betrifft dich genauso wie mich. Da wird viel auch schon seit Jahren im Hintergrund mal irgendwas vielleicht auch veröffentlicht, aber es wird auf jeden Fall viel recherchiert, so, ne? Wenn das ein Thema ist, was vielleicht ja in dieser Community irgendwie auch Interesse hat, wer weiß, ne? Dann, ich halte es für sinnvoll und vor allen Dingen kennen wir inzwischen auch viele Leute, gute Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Disziplinen, die da wirklich auch mehr zu sagen können als vielleicht wir beide, so, ne? Und deutlich mehr Erfahrung auf anderen Parketts haben. So, ne? Und was das Gaming-Thema jetzt zum Beispiel auch mit erst kürzlich Macron hat gesagt, als Vorschlag, ey, vielleicht so ein Mündigkeitstest online ab 15, wie wär's? Nee, ist ja so, hat er gesagt. TikTok soll vielleicht in den USA gebannt werden, wenn ByteDance nicht ihre Anteile verkauft. Wie crazy. Aber es ist berechtigte Kritik irgendwo, ne? So, und ich glaube, und jetzt kein Scheiß, und dann enden wir dieses Thema vielleicht auch, man kann aus dem Gaming nur lernen, weil Games ist das Medium noch vor Social Media, was digitale Räume zu Regelsystemen gemacht hat. Und wenn man irgendwo Schutzsysteme vor irgendwas suchen möchte, dann sollte man sich Games angucken, weil da gibt es verdammt schlaue, gute Systeme, die vor Quatsch schützen. So. Es ist so, ne?
Ja. Würdest du sagen, dass Deep Rock Galactic Survivor dazu zählt?
Nein. Warte mal, was haben wir jetzt? Valheim haben wir, haben The Beginner's Guide, wir haben Dave the Diver, richtig?
Genau, und jetzt kommen...
Okay, alles klar, jetzt kommt Deep Rock Galactic Survivor.
Genau, fairerweise muss ich hier sagen, du hast ein bisschen gecheatet, finde ich aber gar nicht so schlimm. Und zwar hast du hier getitelt Survival Auto Shooter und Deep Rock Galactic Survivor als Beispiel in Klammern gesetzt.
Ja, dann ich nehme jetzt aber auch Deep Rock Galactic Survivor, weil ich habe Deep Rock Galactic selber nie gespielt. Gleiches Argument wie bei allen anderen. Ich wollte kein Geld ausgeben für ein Spiel, was ich nicht spielen kann. Aber ich wollte das spielen. Und dann habe ich aber eben, weil mein Alltag, mein Rhythmus eben gerade eher nur so kürzere Spielrunden erlaubt, Vampire Survivors für mich entdeckt. Das war der Wahnsinn.
Kannst du nochmal ganz kurz, kannst du noch ganz kurz beschreiben für die Leute, die weder Vampire Survivor noch Deep Rock Galactic Survivor kurz beschreiben, worum geht's hier eigentlich? Was ist das für ein Genre?
Das Genre nennt sich Survival Auto Shooter. Es ist ein Name, der kursiert und man steuert wirklich eine Figur einfach nur durch Horden von Gegnern, die auf einen zukommen. Die Figur ist meistens im Mittelpunkt des Bildschirms und schießt automatisch unterschiedliche Projektile und wehrt sich so gegen die Horden, die immer wieder auf einen zukommen. Diese Runden sind meistens zeitlich begrenzt, von 20 bis 30 Minuten, manchmal auch kürzer, je nach Spiel. Und man levelt, man sammelt Erfahrungspunkte und man levelt auf. Mit jedem Level up hat man die Möglichkeiten, vielleicht eine andere Waffe zu kriegen, ein anderes Skillset zu kriegen und die kann man kombinieren. Mehr ist es nicht. Es ist wirklich, mehr ist es nicht. Und es ist geil. Es macht super viel Spaß. Vampire Survivors ist ein Bullet Hell, aber andersrum sozusagen. Und eigentlich ist der Bildschirm voller Zahlen. Du wirst so zugeballert mit Informationen. Aber gleichzeitig hast du eigentlich nur eine Vier-Wege-Steuerung. Das ist so geil. Das ist so angenehm. Ich bin dabei eingeschlafen bei Vampire Survivor.
Oh,
so.
Wow.
Und nach Vampire Survivors gab es verschiedene andere Spiele. Brotato ist ein sehr, sehr großer Vertreter dieses Genres. Dann gab es noch Death Must Die, ein unglaublich geiler Stil. Ist eben, ich glaube, auch immer noch im Early Access. Es gibt verschiedene Spiele, die gerade in diesem Genre aufpoppen. So auch die Brock Galactic Survivor. Das Spielprinzip ist wie erklärt, aber in dem Universum von Deep Rock Galactic. Also, ne, Zwerge. Und, ne, brauche ich nicht erklären. Und es ist für mich das bis dato geilste und polishedste Game dieses Genres, weil du bei Deep Rock Galactic natürlich das Universum geschuldet auch noch so einen Mining-Aspekt mit drin hast. Und du rennst eben nicht nur irgendwie durch verschiedene Level durch und hast nur Horden, sondern in dem Fall hast du wirklich auch noch, naja, Gestein, wo du dann deine Wege durchbauen kannst und das vielleicht sogar als Fluchtweg nutzen kannst und so. Ne? Also das macht auch sehr viel Spaß. Wie viele Stunden habe ich da? 50 Stunden habe ich da drin.
Oh, wow.
Ja, es ist, ich weiß nicht, ob das wow ist, ey.
Also für mich, es sind halt echt, ich schaff das heutzutage gar nicht. Es hört sich so an, als ob man mir jetzt meine Gamercard wegnimmt.
Nee, hör auf, ey.
Aber ich für mich sind das gerade echt beeindruckende Zahlen, weil ich einfach gerade nicht dazu komme. Und gerade primär, was habe ich zuletzt gespielt? Sowas wie Pikmin. Und das wirklich okay. Auch 20 Stunden und da bin ich schon richtig stolz drauf, dass ich das geschafft habe. Deswegen, ich finde das cool, dass du halt immer noch die Zeit findest, vor allem auch für so etwas kleinere Spiele, die jetzt keine großen Rollenspiele sind, weil da nehme ich mir die Zeit und versuch da reinzubuttern. Dragon's Dogma war jetzt das letzte, da habe ich mir wirklich Zeit genommen und da habe ich ja auch über 50 Stunden für den einen oder anderen vielleicht auch zu wenig, aber für mich immer noch gut genug. Da weiterzumachen.
Hab ich viel gesehen, also ja, viel gesehen ist übertrieben, aber ich fand diese Porn-Mechanik so mega interessant.
Ja,
also,
ja, da kann man das auch einen ganzen Podcast füllen.
Ja, mit Sicherheit. Also das, aber alleine dieses asynchrone Multiplayer, das sowas schockt mich dann. Also da gucke ich mir dann immer gerne so die Struktur an, so, ne? Und wie haben die das wohl in ihrem Game Designer Document eigentlich aufgeschrieben? So, das sind dann Fragen, die ich mir stelle, also sehr nerdy Shit, so. Aber eben ohne das Spiel gespielt zu haben. Vielleicht soll ich auch einfach mal die Spiele spielen.
Aber gehen wir nochmal ganz kurz zurück zu Deep Rock Galactic Survivor. Ja, jetzt hast du kurz erzählt, was den Reiz für dich ausmacht. Aber warum ist das in deiner Top 5? Verbindest du damit auch wieder irgendwas? Oder glaubst du, dass das Design vor allem dich angesprochen hat, weil das, um das dann in so einer Liste aufzuführen?
Rock and Stone, also das ist einfach, es ist in sich total schlüssig. Es ist einfach in sich schlüssig. Das ist ein Genre, was mir sehr gut liegt, mit einer Welt, die super geil ist, mit einer Qualität, die in diesem Genre aus meiner Sicht bis dato noch nicht getroffen wurde. So. Und ich freue mich richtig, es gab jetzt auch schon vor ein paar Wochen, gab es auch ein Update, da gab es dann ein neues Biom wurde freigeschaltet. Also auch da freue ich mich drauf. Das wird jetzt, ich hoffe, dass es auch ein Erfolg ist, weil ich hoffe, dass es halt weitergeht so, ne? Dass man das noch tiefer im wahrsten Sinne des Wortes erforschen kann, das Spiel. Das Spielprinzip ist super simpel. Du hast 5 Ebenen, die du so nach unten durchgehst und am Ende wartet immer ein Endboss. Das war die Kritik bei dem ersten Release, dass es immer der gleiche Boss ist. Das ist dann so ein großes Vieh einfach nur und das bewegt sich auch immer gleich. Das ist jetzt in dem Sinne nicht unbedingt schwer, aber der Schwierigkeitsgrad, den kannst du natürlich dann irgendwo in am Anfang in der Missionseinstellung einstellen. Aber da wird es auf jeden Fall noch Veränderungen geben, so, ne? Und es ist einfach wirklich, es ist in sich geschlossen, schlüssig. Du hast die Kombinationsmöglichkeit mit verschiedenen Perks, die sich aufeinander auswirken. Und es ist halt ein sehr befriedigendes Gefühl, innerhalb von kurzer Zeit, bestenfalls, einfach wirklich eine gute Kombination gefunden zu haben, um dann einfach durch diese ganzen Insektenhorden durchzufräsen. Und das ist es eigentlich.
Das hört sich nach so einem klassischen Feelgood-Spiel einfach an. Ohne großartig nachzudenken, ein paar Minuten, vielleicht auch Stunden zu verbrennen und sich danach auch nicht schlecht zu fühlen, sondern einfach eine gute Zeit zu haben.
Es ist genau das. Also ich muss dabei nicht schwerfällig nachdenken. Ich muss auch, das klingt so absurd, es ist wie Snowboarden für mich, ja. Das heißt, ja, mein irgendwo bin ich aufmerksam, um nicht auf die Fresse zu fliegen, aber der Flow, ne, also dieser wirklich reine Flow, State of the Flow, kommt sehr schnell, wo ich mich einfach nur bewege, aber nicht mehr groß nachdenken muss. Und das schafft die Brock Galactic sehr gut. Besser noch als Vampire Survivors, besser noch als Death Must Die und andere Genrevertreter oder Brotato auch so. Da bin ich super, super schnell im Flow. So. Und das ist etwas, was man, glaube ich, auch bei vielen Spielen als ein Qualitätsmerkmal, glaube ich, auch anmerken kann. Wenn du in diesen Flows, State of Flow kommst, ja, ne, wo du eben nicht mehr irgendwo noch irgendwo an, was weiß ich, ich wollte jetzt Wäsche sagen. Oh Gott, ich bin wirklich ein Hausmann geworden. Wäsche, ja, ist so, hier nebenan ist fucking Wäsche, ey. Muss ich gleich noch aufhängen, Mann. Ja, egal. Aber ne, da denkst du eben nicht mehr drüber nach, sondern flowst einfach so.
Ja,
und
ja,
das eben für x Zeit, die dann halt möglich ist. Und mal eine Runde Deep Rock Galactic zu machen, geht halt. Ne? Du musst nicht erst irgendwo überlegen, oh, wo war ich, wo wollte ich nochmal hin, welche Quest war ich nochmal, wie viel brauche ich nochmal, wovon. Nee, zack, rein, ab die Post. So. Deswegen ist das meine Liste. Ja.
Ich musste auf jeden Fall sehr viel herumdenken, als ich deinen letzten Pick hier gelesen habe.
Ja, der ist auch ein bisschen cheesy. Also,
aber finde ich ganz spannend. Es handelt sich gar nicht um ein Spiel, sondern vielmehr um, ja, der Oberbegriff Grafikmodding. Reshade hast du hier geschrieben. Ich habe tatsächlich gar nicht so viel Erfahrung mit Modding. Was meinst du konkret damit? Was verbirgt sich hinter dem Begriff Reshade?
Reshade ist ein Tool, es ist ein Programm, was man sich runterladen kann und das ist auch schon länger auf im Netz, es ist frei zugänglich, man kann dem Künstler oder dem Developer, der das gebaut hat, auch natürlich finanziell unterstützen und ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen wie Filter von irgendwelchen Foto-Apps oder so, aber für Videospiele. Du kannst, ja, der Name ist Programm, du kannst halt reshaden. Und das ist so krass. Das ist für mich so geil. Du gehst in ein Spiel rein. Ich habe das mit Elden Ring gemacht. Ich habe es mit Starfield gemacht. Und es macht mir mehr Spaß als das eigentliche Spiel. Also ich gehe in die Welten rein und ihr müsst das jetzt wirklich so vorstellen, ihr könnt den Look des Spiels verändern. Ihr könnt die Farbintensitäten eingehen, ihr könnt den die Bildtiefe, Depth of Field könnt ihr einstellen, ihr könnt sehr niedrigschwellig wirklich einen visuellen eigenen Stil kreieren. Also ich habe Elden Ring irgendwann mal so einfach vollkommen over the top, habe ich so Sin City mäßig gemacht. Und das war natürlich gleich ein ganz anderes Spielgefühl so, ne? Und ich habe ein leichtes Depth of Field in Elden Ring reingebaut und das macht es automatisch eher wie eine Serie, wie so ein geiles cinematisches Erlebnis so. Mhm. Manchmal ist es schwieriger damit zu spielen, aber dafür schockt mich das mehr so, ne? Das ist dieses Crispe, was viele Leute in Videospielen eigentlich wollen, ne? Also dass du immer alles gut sehen kannst oder man macht den Nebel weg oder sowas, ne? Das sind Sachen, die mich dann irgendwie interessieren. Vielleicht auch geschuldet der letzten Jahre, wo ich sehr viel Kamera, also mit echten Kameras, Fotografie und Videografie sehr tief gelernt habe. Und das Reshade überträgt das Ganze jetzt in die Videospielwelt für mich. Na, und eben anders als du lädst dir Modpack XY runter und dann hast du geilere Texturen, mit Reshade kannst du noch tiefer das Ganze mitbestimmen. So. Und das ist eine Faszination, das macht Spaß. Also mir macht es Spaß, Spiele einfach zu nehmen und zu gucken, an den Reglern zu ziehen und mir anzugucken, wie sieht das Spiel, wie sieht jetzt gerade zum Beispiel in Elden Ring dieses Schloss so und so aus und wie kann ich das eigentlich schöner machen? Also es ist wie digitale Fotografie und ich drehe an meinen Kamerarädchen. Das ist es tatsächlich. Ja.
Für die Leute, die uns jetzt im Videopodcast sehen, im Hintergrund sehe ich einen fetten PC, der wahrscheinlich Reshade auch gut laufen lassen kann. Ich habe mir ein paar Videos angeschaut, wie man Reshade zum Beispiel im Flight Simulator angewendet hat, was auch Wahnsinn ist. Ich gehe mal davon aus, dass du auch entsprechend Grafikpower mitbringen musst, um das halt vernünftig zu nutzen. Ne?
Auf jeden Fall. Also den Rechner, den man sieht, das ist ein sehr dicker AMD-Rechner und den habe ich geliehen bekommen und ich hoffe, dass ich nicht zurückgeben muss. Ich glaube aber schon. Ich glaube, ich muss den wirklich zurückgeben, ja. Es ist so, ja, genau. Also, es ist, ne? Noch kann ich das ausprobieren. Deswegen wollte ich jetzt eben auch solche Themen wie Reshade auch einfach machen, ja, halt. Ne? Ja. Also bevor ich den alten Rechner, den ich habe, irgendwie, der schafft nichts mehr, gar nicht mehr irgendwie. Ja.
Du hast gerade deine Erfahrung mit Kamera angesprochen, vor allem so in den letzten Jahren. Cameralympics ist das Format, mit dem du dich in den letzten Jahren sehr viel auseinandergesetzt hast. Das ist ein Format auf Rocket Beans TV, wo du dich mit deinem Bruder mit Kameras auseinandergesetzt hast. Und ich glaube, die Prämisse war, in diesem Format auch zu wachsen und immer besser zu werden und das Handwerk einfach zu verfeinern. Mhm. Hat jetzt vielleicht nichts direkt mit deiner Liste zu tun, würde mich aber trotzdem interessieren, wie das für dich war und wie das vielleicht auch so deinen Blick auf Games verändert hat, weil du ja gerade schon meintest, dass es hier und da durchaus Brücken gibt.
Ja, also Reshade ist dann eine Brücke, die man wirklich ausprobieren kann. Es geht um Perspektive, ne? Also es geht um ein, sagen wir, technisches Verständnis und es geht auch um so lustige Themen wie Orientierung. Ne? Also wenn du die Kamera in der Hand hast und dann hast du ein bestimmtes Objektiv drauf, wenn das eine Festbrennweite hat, dann kannst du nicht noch ranzoomen. Ne? Das bedeutet das, dann musst du dich physisch in die Position begeben, um vielleicht einen interessanten Winkel zu finden, vielleicht irgendwo eine nette Bildkomposition zu finden für dich. Und wenn du sogar noch irgendwo Menschen fotografierst oder Orte fotografierst, dann musst du auch noch den Moment abwarten, so, ne? Also da kommen verschiedene Sachen hinzu. Und alles, das ist ein visuelles Medium, so. Und Gaming ist auch ein visuelles Medium und wir bewegen uns oftmals dreidimensional durch die Welt. Und das finde ich immer interessant. Also gerade in Spielen, wo du als First Person unterwegs bist, also mit der First Person View unterwegs bist, mag ich es, mir die Welt anzugucken. Ich mag mir die Welten anzugucken, wie wurde die designt? Welche Designentscheidungen sind in dem Weltenerschaffen eigentlich mit eingeflossen, so. Und das Gleiche gilt auch für isometrische Views oder für Third-Person-Views. Ich finde die visuelle Grafik und die Designentscheidungen super interessant. Sehr sogar. Sehe aber auch leider viele Flaws. Ne? Also das merke ich dann auch so, wenn man sich darüber nicht so viele Gedanken gemacht hat, wie denn sozusagen die Welt eigentlich aussieht und wie auch die Kameraperspektive dann vielleicht auch vorteilhaft ist oder eben nicht vorteilhaft ist, so, ne? Also das hat mich, mein Auge ist im wahrsten Sinne des Wortes inzwischen geschulter durch Cameralympics, durch die harte Schule, nicht zuletzt von meinem Bruder auch, der mir sehr, sehr viel beigebracht hat, aber eben auch von den anderen Profis, die da mit am Start waren. Und wenn das vielleicht auch ein Thema für die Zuhörerinnen und Zuhörer ist und für euch, die ihr das hier auch seht, checkt das gerne ab. Also das ist echt ein Herzblutformat. Und wie immer bei Herzblutformaten haben das am Ende nicht mehr so viele gesehen. Ist quirky, aber geil. Also ich glaube, man kann da was lernen, wenn man Bock hat. Ja.
Ich möchte das unterstreichen, falls das gerade spannend für euch klang. Bitte guckt euch das an. Sehr, sehr schönes Format.
Dankeschön, ja.
Eine sehr unkonventionelle Art, Stories zu erzählen, aber eine Art, die auf jeden Fall hängen bleibt. Deswegen, ja, guckt euch das bitte an. Da würdet ihr mich persönlich und glaube auch Bodhi happy machen.
Dankeschön, ja. Aber ein Ding und vielleicht auch so in Richtung Abschluss, Spieltrieb. Ne? Also nimm etwas in die Hand oder von mir aus nimm ein Gamepad in die Hand oder Maus und Tastatur und guck, was man machen kann damit. Das ist dann schlussendlich der Core, auch egal, ob das jetzt ein Game ist oder ein Video, was man machen will oder ein Schnittprojekt oder so. Spieltrieb, gucken, was passt eigentlich wie zusammen, so, ne? Und wie sieht das aus der Perspektive aus? Und was ist, wenn man diese Regel vielleicht noch mit bedenken würde in einem Game, so? Dann, das ist alles für mich Neugierde und Spieltrieb, so halt, ne? Perspektivwechsel, ja.
Neugierde und Spieltrieb, das könnte im Grunde der Slogan dieses YouTube-Kanals sein.
Nice.
Und damit wären wir tatsächlich am Ende. Lieber Bodhi, es war mir ein Fest, es hat super viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Selber.
Ja, total. Mir hat es, wie gesagt, sehr, sehr happy. War auch super neugierig, was du zu den einzelnen Spielen zu sagen hast. Und falls euch das da draußen gefallen hat, schreibt gerne unten in die Kommentare eure Meinung. Könnt ihr mit den Spielen connecten? Kennt ihr The Beginner's Guide? Was ist eure Meinung dazu? Habt ihr vielleicht Spiele, die Bodhi gefallen könnten? Jetzt kennt ihr ja so ein bisschen seinen Spielegeschmack. Schreibt sehr gerne unten in die Kommentare. Wenn ihr ein bisschen weiter nach oben hovert, da ist ein Daumen nach oben. Klickt da gerne drauf. Dann wissen wir Bescheid, dass das euch auch gefallen hat. Und ja, das soll es tatsächlich gewesen sein. Das ist das erste Interviewformat, das ich in der Form mache. Ja, öffentlich, okay, zumindest. Falls euch das auch gefallen hat, gerne auch unten schreiben. Und Budi, einfach mal aus der Hüfte geschossen, wen sollte ich als nächstes hier in diesem Rahmen interviewen?
Oh, Valentina Birke.
Ah, ja, okay. Das klippen wir so und dann schicke ich dir das und dann gucke ich mal, ob die kommt oder nicht.
Ey, Alter, wenn du nicht kommst, ne? Jetzt mal ehrlich. Ja, ey, Mann, das ist, sie ist Queen und King von Games für mich. Ja, beides gleichzeitig, ist mir egal. Also, ey, wirklich jetzt. Also, mich würde auch interessieren, wenn sie die Wahl hätte, nur 5 Titel zu nennen. Ich glaube, das kann sie nämlich gar nicht. So.
Sehr gut, dann bin ich gefallen. Ich werde es versuchen, falls es euch gefallen hat, wie gesagt, und falls ihr eine neue Folge sehen wollt, schreibt es bitte unten in die Kommentare, damit wir auch wissen, dass das auch irgendjemanden interessiert. Das
wäre schön.
Budi, nochmal, vielen Dank, dass du da warst. Hat mich sehr, sehr gefreut.
Ja, Mann, alles Gute. Dankeschön fürs Zuhören. Ciao, Leute.
Macht's gut, bye-bye.
Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.